Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Dieter, die an einem Vulvakarzinom erkrankt ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Liebe Dieter, wir haben uns im Sommer ja schon kurz in Bad Oeynhausen kennengelernt. Deine erste Diagnose ist aber schon ein wenig länger her, oder?
Ja, meine erste Diagnose, also erkrankt bin ich, Vulva CA 2019, auf Basis wahrscheinlich eines Lysenskleroses, der mich schon mein Leben lang begleitet.
Ach je, wie hat sich denn das geäußert? Also für alle die, die jetzt vielleicht mit einem Vulvakarzinom gar nicht so viel anfangen können, weil nämlich die Erkrankungszahlen ja gar nicht so super hoch sind. Also es ist ja eine vergleichsweise eher seltene Krebserkrankung.
Genau, das liegt aber zum Teil eben daran, dass die Ärzte dieses häufig nicht sehen in ihrer Praxis, vielleicht meistens auch nur im Studium kennengelernt haben oder ihnen gelehrt wurde und daher dann ganz erstaunt sind, wenn es ihnen sozusagen auftritt in der Praxis, beziehungsweise es dann auch aus Unkenntnis zunächst falsch behandeln oder gar nicht behandeln. Bei mir war es so, dass ich über Jahrzehnte, eigentlich so lange, wie ich dran denken kann, eine Lichenskleroses, also eine Verhornung der Schamlippen hatte und das zunehmend aufplatzte, blutete und einfach juckte und richtig schmerzhaft war, bis mein Gynäkologe irgendwann mal sagte, er möchte das sehen, wenn es akut ist, wenn es gerade aufgebrochen ist und blutet. Und wie es immer dann so ist, habe ich mich an dem Zeitpunkt bei ihm gemeldet und die Helferin wollte mich abwimmeln und sagte, wir gehen ab morgen in Urlaub. Und dann habe ich nur gesagt, das ist mir völlig egal, er will das sehen, wenn es akut ist, wenn sie aus dem Urlaub kommen, hat sich das wieder beruhigt. Und dem habe ich es dann einfach zu verdanken, dass er zwar nicht sagte, was es ist, was er vermutet hat, aber er sagte, es sieht eben, wenn es akut ist und so wie es blutete, sah es anders aus, als er das über Jahre bei mir gesehen hat und hat dann gleich eine Biopsie abgenommen, deren Ergebnis dann, nachdem er aus dem Urlaub da war, vorlag.
Das heißt also, dieser Lichens, das ist einfach so eine Hauterkrankung, die mal ausbricht und dann wieder eine Zeit lang schlummert?
Genau, das ist eine genetische, vererbbare Krankheit, die mal mehr, ja, also man, ich sag mal so, man cremt sich so durchs Leben. Jeder, der meint, also es festgestellt hat, hat es seinerzeit bei mir mal ein Hautarzt. Und je nachdem, bei welchem Arzt man ist und Gynäkologen, wenn die dann sehen, ja, das hilft nicht oder man sagt, das ist immer wieder auf und entzündet sich, dann kommt eine neue Salbe. Also ich habe irgendwann aufgehört, die Salben zu zählen. Und das, was eben einfach bitter dabei ist, dass man nicht in ein Dysplasiezentrum verwiesen wird von den Gynäkologen häufig, die ja ein hochauflösendes Mikroskop haben und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten auch anbieten. Diesen Zugang habe ich eben erst sehr viel später nach der OP gefunden, auch auf eigene Intention. Als ich meinem Gynäkologen dann gesagt habe, ich hätte mich auch im Dysplasiezentrum angedockt, fand er die Idee toll. Aber die Idee und die Empfehlung kam nicht von ihm. Das habe ich dann viele Jahre nach der Operation erst über die Selbsthilfekontakte erfahren, dass man sowas machen kann.
Das heißt, du hattest also schon einen ziemlich langen Zeitraum immer wieder ein Wundgefühl und wahrscheinlich ja auch mit Schmerzen und Juckreiz, hast du eben auch schon angesprochen, verbunden. Dein Arzt hat dann eine Biopsie gemacht. Wie ging denn das weiter? Du hast gesagt, der hat das ins Labor geschickt. Ist es zwischenzeitlich dann aber auch schon wieder abgeheilt gewesen?
Ja, das heilte immer nach ein paar Tagen ab. Das war genauso auch nach Geschlechtsverkehr oder sowas. Dann tat Schweineweh mein Leben lang und brauchte dann in der Regel 4-5 Tage, bis es abgeheilt war. Dann war es wieder so verschorft, verhärtet und man hat wieder gecremt, bis es dann wieder losging. Also man ist eigentlich immer in Wellen damit beschäftigt gewesen. Und die Biopsie wurde eben in die Pathologie geschickt. Da wurde eben dann Vulva-CA festgestellt. Und dann hat mir mein Gynäkologe angeboten, ich könnte mir da und da noch eine Zweitmeinung einholen, was ich dann dankend abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, wenn es die Pathologie festgestellt hat, dann kann eine Zweitmeinung keinen Unterschied mehr machen. Und bin dann gleich in die Klinik gegangen, wo ich mich gut aufgehoben fühlte. Und dann ging das eben seinen Weg, dass ich dann relativ kurz, ich hatte dann, mein Sohn hat noch geheiratet und ich stand mitten in einer Prüfung und hatte eigentlich geplant, mit meinen Schwestern in Urlaub zu fahren. Und dann hat die Oberärztin nur gesagt, also die Hochzeit kann sie verstehen, die Prüfung kann sie verstehen. Und wenn meine Schwester mit mir Urlaub machen wollen, dann würde sie da jetzt darum bitten, dass sie das bei mir am Krankenbett machen, sodass wir uns da ein Deal ausgehandelt haben. Aber es war eben dann gut und bin dann eben im Herbst 2019 operiert worden und die Schamlippen und die Klitoris ist entfernt worden und auf der einen Seite 3 Lymphknoten, auf der anderen Seite in der Leiste 2 Lymphknoten. Und dann hatte ich nach 14 Tagen, 10 Tagen einen Kontrolltermin, Besprechungstermin in der Klinik. Und da war man dann ganz irritiert, dass ich keinen Anruf bekommen hatte, denn von den insgesamt 5 Lymphknoten waren 3 seinerzeit schon metastasiert, also befallen. Und dann bin ich praktisch auf den Tag, fast auf den Tag genau, 4 Wochen nach der ersten OP wieder im Krankenhaus gewesen. Und dann hat man mir insgesamt nochmal 20 Lymphknoten rausgenommen und hat ins Gute operiert. Und wie ich heute weiß, war es damals üblich, so zu operieren, großflächig ins Gesunde und nicht zu bestrahlen, wo ich sehr, sehr dankbar bin, weil ich von ganz vielen inzwischen gehört habe, was das für Folgen mit sich hat, zieht. Und das Gewebe natürlich noch mal zunehmend mehr zerstört wird. Und die Oberärztin sagte damals schon, ich hatte so eine gute Heilhaut im Verhältnis. Die Narben waren so gut vorgeschritten, dass sie nach 4 Wochen kaum noch in die ins alte Narbengewebe reinkam. Und sie sagte, die Bestrahlung wäre für mich also kein Spaziergang geworden. Was es für alle anderen, von denen ich das gehört habe, auch nicht ist. Aber bei mir wäre es dann wohl noch extrem geworden. Von der Seite her bin ich in dem ganzen Unglück dankbar dafür, dass ich dann sozusagen diese 2 OPs habe über mich ergehen lassen und damit dann auch durch war.
Du hast eben gesagt, bei der ersten Operation wurden schon die Schamlippen entfernt und die Klitoris. Wenn dann die weiteren Lymphknoten entfernt wurden, wurde da noch großflächiger operiert? Also ich meine, da ist doch dann gar nicht mehr so viel Gewebe übrig, oder?
Ja, die Lymphknoten gehen in die Leisten. Also die haben die Leisten aufgemacht.
Ja,
und haben praktisch die Leistenstränge beidseitig, die Lymphbahnen entfernt, die Lymphknoten entfernt, was dann dazu führt natürlich, dass ich mein Leben lang Lymphdrainage habe und Kompressionsstrumpfversorgung tragen muss und eben auch ein paar Jahre später, 3-4 Jahre jetzt später, einen sozusagen Klumpfuß entwickelt habe, was bekannt ist, dass man das viele Jahre nach der OP entwickelt, so ein Lymphödem. Wobei die Fachleute noch nicht wissen, warum das eben erst ein paar Jahre nach der Operation auftritt. Und da habe ich jetzt gerade jüngst eine lymphvenöse Anastomose hinter mir. Und dabei wurde eben festgestellt, dass das Lymphgefäß im unteren Bein, Fußbereich schon komplett kaputt war, weil es eben von oben nicht mehr ausreichend versorgt wird. Und die Stenose wurde jetzt eben am oberen Unterschenkel gemacht und zeigt deutliche Besserungen in dem Schwellzustand des Beines und des Fußes.
Das ist unglaublich, was das alles noch so nach sich zieht. Das hat man am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, oder? Oder wurdest du darüber aufgeklärt, dass sowas eventuell...
Aufgeklärt hat mich keiner. Auch die OP-Vorbereitung wurde mir so im Detail überhaupt nicht erzählt, was gemacht worden ist. Viele operieren eben auch Klitoris und teilweise Schamlippen erhaltend. Es ist eine überlappende OP erfolgt. Also so, wenn ich heute in die Sauna gehen würde, würde man mir das nicht ansehen, weil sozusagen es im Schambereich wie so ein Vorhang drüber genäht wurde. Aber das ist natürlich das, was so ein bisschen auch wieder ein Gebiet ist, was für Schwellungen neigt, wenn ich eben entweder wenig Kompression hatte oder nur eine einseitig verstärkte Kompression oder was auch immer oder Stress oder viel gesessen habe, dann ist eben der Unterbauch bis in den Genitalbereich geschwollen und dann muss ich eben mit sogenannten Piloten arbeiten, die ich dann in die Kompressionsstrumpfhose reinlege, damit da wieder mehr Druck ausgeübt wird, damit das praktisch Lymphgefäß eine Unterstützung kriegt, wieder im Abfluss aktiver zu werden.
Was wurde dir da für ein Gewebe dahin genäht? Also wenn du sagst, eine Überlappung, wo kommt die Haut her?
Naja, es ist, die war im Genitalbereich. Die haben eben es so genäht, dass es, weiß es nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber im Prinzip scheint zumindest genug Gewebe da gewesen zu sein, dass man so plastisch gut operieren konnte, dass es von außen eigentlich nicht mehr sichtbar ist.
Aber von innen fehlt ja dann doch eine ganze Menge. Wie funktioniert denn zum Beispiel das Wasserlassen und so? Hast du da Einschränkungen?
Ja, also das ist vieles, was wir, ich bin Gott sei Dank nicht, was die Harnröhre oder den Scheidenangang weiter betrifft, betroffen. Das gibt Mitstreiterinnen, Betroffene, die haben da noch sehr viel mehr Probleme. Was es ist, woran man sich erstmal am Anfang gewöhnen muss, ist, dass normalerweise Wasser lassen geht, ja, wie als wenn man so einen Duschkopf aufdreht in alle oder so eine Sprinkleranlage. Damit kann man es vielleicht einfach besser vergleichen. Bis man dann irgendwann nach langer Zeit mal jemanden hat, der sagt, wenn Sie Wasser lassen, praktisch ein bisschen den Scheideneingang, Genitalbereich ein bisschen hochziehen, dass der Strahl klarer und glatter läuft. Wasser lassen an sich habe ich keine Probleme. Es ist eben einfach nur immer blöd, dass es eben in alle Richtungen geht, wenn man nicht so ein bisschen das nach oben zieht, den Bereich, damit der Strahl glatt ist. Also wenn man zum Beispiel beim Arzt ist und eine Urinprobe abgeben soll oder so, dann sollte man schon dran denken, dass es da sozusagen den Druck, den Zug nach oben benötigt, um das Töpfchen auch zu treffen.
Ja. Wie war das denn mit der Wundversorgung? Weil wenn da so viel weggenommen wurde, das ist ja auch ein Bereich, der ja immer so ein bisschen eher feucht ist,
ja,
oder?
Erstaunlich. Also ich hatte erstaunlich wenig Schmerzen, hatte jedoch auch einen Peritoalkatheter, weil ich viele Allergien habe und man da sicher gehen wollte, dass ich da nicht noch zusätzlich allergisch reagiere. Es wurde versorgt und ich habe dann damit eigentlich, das war eigentlich gut. Also da habe ich keine großen, also da kenne ich viele, die größere Themen damit hatten. Bei mir wurde genäht, war es genäht worden. Manche werden auch offen versorgt, was aus Berichten zu größeren Schwierigkeiten und eben auch beim Wasserlassen und so zu Schwierigkeiten führt. Das war aber bei mir Gott sei Dank alles nicht der Fall.
War denn danach dein Lichens auch weg oder hattest du weiterhin Probleme damit?
Das hat mich erschrocken, als ich dann in der Dysplasie war, zwei, drei Jahre später habe ich erst den Zugang zur Dysplasie-Sprechstunde gefunden. Und da hat es mich dann geschockt, als die Ärztin sagte, der Lichen ist wieder da. Da hatte ich gehofft, dass der weg ist. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt. Und da hat sie mir eben auch erzählt, dass es eine angeborene genetische Erkrankung ist und dass der Lichen nie ganz weggehen wird. Es gibt ja auch Lichen an anderen Schleimhäuten. Und dann habe ich aber über die Dysplasiezentren habe ich ein sogenanntes Lichenschema durchlaufen, wo man 3 Monate lang mit bestimmten Salben sich versorgt und da eben einmal in der Woche jetzt eine Aufrechterhaltung beibleibt. Also einmal in der Woche hat man eine Salbe, die man abends nimmt und eine entsprechende Salbe, die man am nächsten Morgen nimmt. Und damit ist bei mir Ruhe. Ich persönlich habe für mich noch Zugang zur Alternativmedizin und meine Heilpraktikerin hat mir noch damals Sitzbäder durch Zusammenstellung verschiedener Tees empfohlen und die mache ich ergänzend 2-3 Mal in der Woche jetzt und das ist einfach eine super Kombination und seitdem habe ich da keine Probleme, zumindest weder die Gynäkologin noch im Dysplasiezentrum sagen sie mir, dass da im Moment irgendwas auffällig ist und dann kann es so verkehrt nicht sein.
Ja, richtig. Das heißt, lass uns im Zeitplan bleiben. Du hattest also im Herbst 2019 die Operation.
Mhm.
4 Wochen später nochmal eine Operation. Und danach, wie ging das weiter? Hast du denn, weil du gerade eben sagtest, dass du erst 2-3 Jahre später den Zugang zur Dysplasie-Sprechstunde gefunden hast. Was ist denn passiert in der Zeit?
Da bin ich 4-mal im Jahr zum Gynäkologen gegangen, so wie man es soll, die ersten 2 Jahre. Und der hat eben geguckt, ob sich irgendwas verändert, ob die Wundheilung gut gelaufen ist, ob irgendwas Neues auffällig wird. Und regelmäßig auch einen Abstrich gemacht. Und das war alles unauffällig. Ich bin dann eben nur in die Dysplasie-Sprechstunde gekommen über unsere Online-Gruppe, die sich dann gefunden hat. Nach 3 Jahren die Vulva Voices, weil ich bundesweit nach wie vor die einzige bin, die in Hamburg eine Selbsthilfegruppe in Präsenz zusammengestellt hat und wir uns in Präsenz treffen. Und über die Vulva Voices habe ich dann eben über Dysplasie-Sprechstunden Informationen erhalten und habe mich dann selber auf den Weg gemacht, um mir die zu suchen, die ich dann auch gefunden habe. Eine sehr anerkannte Praxis hier in Hamburg mit mehreren Standorten. Und die haben eben diese hochauflösenden Mikroskope. Die machen den sogenannten Essigtest im Jahr. Und ja, aber das dauerte. Ich hatte, wie gesagt, damals, selbst hier in Hamburg, habe ich bei der Hamburger Krebsgesellschaft und überall nachgefragt. Es gab niemanden, den sie mit dieser Krankheit kannten, geschweige denn jemanden vermitteln konnten, sodass ich dann praktisch erstmal 3 Jahre mit mir selbst alleine war und musste mir eigentlich alles selber zusammensuchen.
Du hast eben schon erzählt, dass du ja auch mit Lymphödem zu tun hast und hattest Piloten erwähnt. Was ist das?
Piloten sind, also Lymphödem ist so, dass man einfach geschwollen, man muss ja sein Leben lang die Lymphbahn unterstützen in ihrer Funktion. Und dadurch hat man 2 bis 3 Mal, am Anfang hatte ich 3 Mal in der Woche Lymphdrainage, eine Dreiviertelstunde und Kompressionsstrumpfhosen, Flachstrick, Kompressionsklasse 2. Die trage ich seitdem auch regelmäßig. Und die Piloten kann man sich vorstellen wie so ein gepolstertes T-Stück, was man sich praktisch auf den, oder ich mir auf den Unterbauch lege und dieses untere T-Teil geht zwischen die Beine in die Kompressionsstrumpfhose, dass man da den Druck nochmal verstärkt auf das Bindegewebe, auf diese Lymphbahn, auf die OP-Gegend, damit da die Lymphe einfach noch unterstützenden Druck zusätzlich zur Strumpfhose kriegt, um aktiv zu werden und abzufließen.
Und bist du da selbst drauf gekommen oder hast du einfach den Ärzten dann auch geschildert, wo die Probleme sind?
Nee, diese Unterstützung habe ich eindeutig nur, also den Umgang damit habe ich nur vom Sanitätshaus gekriegt. Da hatte ich eine tolle Mitarbeiterin, die das gleich gesagt hat, das braucht man. Am Anfang habe ich gesagt, wieso brauchst du das und so. Und als ich es sah und drum wusste, war ich dankbar, dass sie mir das schon mitbestellt hatte und gesagt hat, das kann sein, dass sie das brauchen. Also da hängt es auch sehr davon ab, was man für ein Sanitätshaus und da eine entsprechende Mitarbeiterin hat, die sich damit auskennt. Und ich hatte das große Glück, dass ich da eine hatte, die das sicherlich schon mal hatte oder zumindest sich drum gekümmert hat. Das weiß ich nicht, aber sehr professionell und bis heute mich super unterstützt, begleitet und einfach auch relativ schnell Fehler feststellt, wenn sie krank oder im Urlaub ist, dass die Kollegen dann einfach in der Beratung nicht das weitergeben, was eigentlich in meiner Erkrankung notwendig ist.
Wir hatten ja eben im Vorgespräch schon das Thema, dass Ärzte oft sich gar nicht so ganz so gut mit dem Vulva-CA auskennen. Ist dir das auch begegnet in der Zeit, wo es bei dir so akut war?
Also bei meinem Gynäkologen kann ich bis heute nicht genau sagen, ob er das schon mal hatte oder wie häufig. Er hat aber zumindest kompetent reagiert. Wir hören es aber immer wieder in der Online-Gruppe, dass es landauf, landab nicht selten Ärzte gibt, die eben ihre, ich sag mal, Unkenntnis und ihre Unsicherheit verdrängen, teilweise falsche Tipps geben oder zumindest nicht zugeben, dass sie sich in dem Moment nicht auskennen, dass sie da unsicher sind und zu Kollegen verweisen. Also das ist das, was immer wieder von den Frauen auch hörbar wird, dass sie da sehr ein Martyrium durchlaufen, bis sie mal bei irgendjemandem landen, der zumindest davon schon mal was gehört hat, ganz zu schweige von der Leitlinie. Von der würde ich mal so ausgehen, dass die auch nur die wenigsten kennen. Den Eindruck hat mir mein Gynäkologe nicht vermittelt, dass er die Leitlinie kennt. Er hat aber in dem Sinne gut reagiert, indem er gesagt hat, so, das ist anders und wir müssen das pathologisch bestätigen lassen. Ja, aber auch der hat sich nicht, was es bei manchen gibt, nach der OP oder so noch mal kurz bei mir gemeldet. Also ich hatte immer nur Kontakt mit ihm in der Praxis. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir wünschen würde, dass die Gynäkologen, wenn sie so eine seltene Krankheit feststellen und wissen, dass die Patienten in die Klinik gehen, denn das wissen die ja, weil die Rezepte ausstellen müssen und so, dann glaube ich, würde sich jede Frau wünschen, wenn der Gynäkologe oder die Gynäkologin anschließend mal anruft und sagt, wie ist es Ihnen ergangen? Und ich wollte mich nur mal erkundigen, bevor wir uns wiedersehen. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, heute vielleicht hätte mir gut getan, wenn ich da einen Anruf mal gekriegt hätte.
Ja. Du hattest ja vorhin auch erzählt, dass der Lichensklerosus vererbbar ist. Mhm. Hast du denn in der Familie mit anderen Frauen darüber gesprochen, ob die vielleicht die gleichen Probleme haben wie du?
Also ich komme aus einer Generation, wo von zu Hause es immer heißt, über Krankheiten und Geld spricht man nicht. Und genauso war es bei mir auch. Und ich habe jetzt erst 5 Jahre später über eine Bekannte erfahren, dass die irgendwann sagte, weil meine Mutter im Frühjahr Probleme hatte. Und über die Bekannte habe ich dann erfahren, dass sie sagte, naja, die hat ja Lichensklerosis und da bin ich aus allen Wolken gefallen. Und habe dann meine Mutter darauf angesprochen, beziehungsweise sagte sie vor einiger Zeit, gut, ihr seid zugestanden, sie ist 93, aber selber Ärztin. Und dann habe ich nur gesagt, ja, das fände sie so schlimm, dass wir beide so alt werden und nun ja anscheinend Ähnliches durchmachen mussten. Und da habe ich nur zu meiner Mutter gesagt, ich wäre ihr sehr dankbar gewesen, wenn sie mir frühzeitig über diese Krankheit berichtet hätte. Dann hätte sie mir aus meiner Sicht heute einiges ersparen können, weil ich dann nämlich früher ins Dysplasiezentrum meinen Weg gefunden hätte. Und ich habe es jetzt eben umgedreht und habe meinen Schwestern Bescheid gesagt, die dankbar waren, die aber sagten, wir klären das, aber wir haben da keine Beschwerden. Aber vor allem habe ich meiner Tochter Bescheid gesagt und die ist in der gleichen Gemeinschaftspraxis wie ich. Da habe ich jetzt meine Schweigepflichtsentbindungserklärung abgegeben, dass meine Tochter entsprochen dann auch drauf geachtet wird, wenn sie zu den Kontrollterminen ist. Und auf dem jüngsten Vulva-Kongress hier in Hamburg haben wir erfahren, dass sozusagen die Koryphäen uns auch vermittelt haben, dass sie auch schon Lichensklerosis bei einem Mädchen mit 4 Jahren festgestellt haben. Und das sensibilisiert einen dann natürlich sehr deutlich, wenn man Enkelkinder hat. Und da habe ich meine Tochter sehr drauf sensibilisiert, weil es eben, so viel ich weiß, über die weibliche Linie vererbt wird. Und damit ist meine Enkeltochter natürlich dann auch betroffen. Und meiner Tochter habe ich auf jeden Fall Bescheid gesagt, dass da drauf zu achten ist.
Ja, ja. Was kann man denn machen, wenn man das frühzeitig weiß? Also dann einfach schon frühzeitig mit Cremes und Salben anfangen, oder?
Genau, aber mit den richtigen eben. Ne? Mit den richtigen. Und man kriegt natürlich dann, die machen dann eben die Kontrollen über die hochauflösenden Mikroskope, die machen einmal im Jahr dann den Essigtest. Also alle Grunduntersuchungen, die einem signalisieren oder den Ärzten signalisieren, weil durch den Essigtest verfärbt sich die Schleimhaut und da werden über, ich glaube, weiße Partikelchen, wenn ich mich jetzt nicht irre, Tumor möglich oder Stellen sichtbar. Und deshalb ist dieser Essigtest verdammt wichtig. Und viel wird man dann nicht machen können, aber man kann es rechtzeitig und man könnte eben dann meiner Tochter auch, wo Gott sei Dank bis heute nichts ist, aber meiner Enkeltochter könnte man eben 30, 40 Jahre leiden, was ich hinter mir habe, ersparen.
Ja. Hast du denn deiner Mutter erzählt, was bei dir los ist 2019? Ja. Also du hast es schon von dir aus kommuniziert.
Ja.
Oh, ich finde das immer so traurig, wenn ich das höre, dass da in der Familie nicht miteinander gesprochen wird. Ich glaube auch, dass ja dieses ich bin betroffen und ja, ich auch, dass das auch so helfen kann.
Aber mir war es, ich hatte damit meinen Frieden gefunden, weil die Oberärztin mich fragte und ich wusste nur von der Krebserkrankung meines Vaters, der auch daran vor vielen Jahren verstorben ist. Und ich sage aber von meiner Mutter nicht. Und heute weiß ich, warum sie mich danach gefragt hat. Und dann habe ich gesagt, ich komme aus einer Familie. Nee, und dann sagte sie nur, ja, das ist die Generation, da spricht man nicht. Auch auf Nachfrage kriegt man meistens keine Antwort. Mhm. Und damit bin ich dann mit mir auch im Reinen, dass ich alles richtig gemacht habe und mich nicht wundern muss oder grämen muss, warum ich da eben diese Antwort oder beziehungsweise keine gekriegt habe.
Ja, ja. Lass uns mal über die Vulva Voices sprechen. Du hast ja irgendwann angefangen, Frauen zu finden, die eine ähnliche Diagnose erhalten haben, oder?
Ja, ich war, wie gesagt, ich hatte die Selbsthilfegruppe hier in Hamburg gegründet, weil KISS und die Hamburger Krebsgesellschaft gesagt haben, auch dann gründen Sie doch eine Selbsthilfegruppe und bin dann sozusagen mit mir 3 Jahre alleine in einer Selbsthilfegruppe gewesen, bevor eine Mitstreiterin bei KISS nach einer Selbsthilfegruppe gefragt hat und dann auf mich getroffen ist. Und dann haben wir uns relativ schnell zu dritt getroffen und hatten gesagt, wir machen das ins Präsenz. In der Kleingruppe haben wir uns dann erstmal zum Frühstücken oder so regelmäßig getroffen und fanden es aber gut, dass wir uns gefunden hatten und hatten dann vor 3 Jahren die Idee zu sagen, weil wir viele, also meine Mitstreiterin war in Rheinbeck operiert worden, ich im Westen Hamburgs, und wir hatten, aber sie hatte dadurch, dass sie selber auch noch in der Akutmedizin tätig ist, kriegte sie immer mal wieder Informationen über Frauen, die in den Kliniken hier in Hamburg bei Professor Schwarz und bei Frau Professor Wölber operiert wurden, aber nicht aus Hamburg kamen. Und damit kamen die nicht in Frage für unsere Präsenzgruppe. Und wir hatten die Idee, eine Online-Selbsthilfegruppe zu gründen und aufzubauen. Und dieses geschah aber parallel durch Sarah mit Schwester Birte zusammen und den FSH-Onlinern, also Frauen-Selbsthilfe Krebs, sich da zu engagieren, sodass wir eigentlich zeitgleich voneinander erfahren haben. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir es nicht online machen, sodass wir jetzt die FSH Onliner als Unterstützung haben und sich daraus die Vulva Voices generiert haben und wir eben in Hamburg uns darauf fokussieren, uns in Präsenz zu treffen.
Hat dir das denn gut getan, mit anderen zu sprechen über diese ganzen Dinge, die dir passiert sind und vielleicht auch der Austausch, was helfen kann, welche Creme hattest du und welche Hilfsmittel begleiten dich im Alltag und so weiter?
Also ich muss sagen, ich bin nach 3 Jahren, ja, vielleicht ist das auch in meiner Person begründet, abgeklärt und war mit mir im Reinen. Selbstverständlich gibt es ganz viele tolle Tipps, ob hier in der Präsenz oder bei den Vulva Voices, die man für sich noch ausprobieren kann. Für mich ist es nach 3, 4 Jahren nicht mehr relevant gewesen in vielen Stellen. Aber ich stelle eben einfach fest, es ist für die Frauen, die zu uns kommen, und wie wichtig es ist, das ist das, was wir uns alle auf die Fahnen geschrieben haben, rechtzeitig die künftigen betroffenen Frauen zu finden, um ihnen diese Sucherei und diese Einsamkeit über Jahre zu ersparen. Und da haben wir eben sehr viel positives Feedback. Und hier in Hamburg sind wir jetzt so weit, dass wir auch mit Professor Wölber anfangen, Besuchsdienste zu planen, dass in dem Moment, wo sie weiß, dass sie Frauen operiert, dass sie von uns zumindest so eine, ich sag jetzt mal, Duftmarke in Form von Kontakten kriegen von uns für Hamburg und von den Vulva Voices, damit, wenn sie dann so weit sind, dass sie sagen, so, wer kann mir jetzt meine Fragen beantworten, dass sie uns finden. Das gab's ja damals, als ich erkrankt bin, nicht. Und wir haben eben auch in der Hamburger Gruppe Mitstreiterinnen, die ähnlich zu meiner Zeit und früher operiert worden sind. Und die sagen auch, sie sind, bis wir jetzt gekommen sind, sind sie mit sich und ihren Fragen alleine gewesen. Und dann hat man über 3, 4 Jahre inzwischen auch vieles für sich geklärt, hat einen Umgang damit gefunden. Das hält uns aber jetzt hier nicht ab, künftigen Betroffenen dafür einfach eine Stütze sein zu wollen.
Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile?
Wir sind in Hamburg jetzt 11 und bei den Vulva Voices sind wir deutlich mehr, aber online sind wir, gestern Abend waren wir 14, also irgendwas zwischen 10, 15, 18 sind wir online auch, wobei wir uns bei den Vulva Voices einmal im Monat treffen. Und in Hamburg hatten wir die letzten 2 Jahre uns einmal im Quartal getroffen. Und jetzt haben wir die Frequenz auch auf 8-wöchig zurückgefahren, also schon erhöht, weil wir einfach merken, dass es ganz viele Themen gibt und auch zu organisieren ist. Gerade wenn man jetzt Besuchsdienste implementiert und solche Dinge, ist es einfach schöner, wenn man sich öfter trifft.
Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht? Was für Dinge beschäftigen betroffene Frauen ganz besonders?
Also das Hauptthema ist die Unsicherheit. Bin ich bei dem Arzt oder bei der Ärztin richtig in der Versorgung? Dysplasiezentren ist immer wieder ein Thema, sich da mitversorgen zu lassen. Zweitmeinungen, wo holt man sich Zweitmeinungen ein? Gibt es diese geplante OP, muss ich da auf was achten, beziehungsweise was ist in der Nachsorge? Und dann geht es drum, um die Kollegen, die eben eine Chemoradiotherapie gehabt haben oder Bestrahlung, einfach, ich sag jetzt mal, Versorgungstipps zu geben, über Kühlkompressen oder auch über verschiedene Bekleidung, weil alles scheuert und reibt, dass man eben dann sagt, so möglichst weite Boxershorts anziehen. Also so praktische Hilfen für den Alltag, auch in Richtung von Präparaten. Wir stellen die intern zusammen und können dann eben auch sagen, bei Schwester bitte in Bad Oeynhausen, dass man zumindest auch sagt, da gibt es eine gute Reha-Klinik, da wird dir erstmal geholfen. Wie gesagt, ich war auch in 2 Reha-Kliniken nach den OPs, die wussten mit mir überhaupt nichts anzufangen, die hatten das noch nie gesehen, also war die Reha auch gar nichts. Ich hatte das große Glück, jetzt nochmal in Bad Oeynhausen sein zu dürfen. Und da gibt es inzwischen ja sogar direkte Vulva-Programm, Anreisetermine, dass sich betroffene Frauen untereinander auch während ihrer Reha austauschen können. Das gab es alles 2019 noch nicht. Und von der Seite her sind wir schon ein bisschen stolz über das, was die letzten 2-3 Jahre das an Dynamik und an Transparenz aufgenommen hat, aber da ist natürlich noch Luft nach oben, ganz deutlich.
Ja, aber so wie du das erzählst, klingt das auch so, als würden die Frauen, betroffene Frauen, von ihren Ärzten oder von ärztlichem Personal da so ein bisschen alleine gelassen werden.
Ja, und wir haben auch teilweise Aussagen, die wir Frauen, ich nicht, aber Mitstreiterinnen gehört haben, nach dem Motto, auch stellen Sie sich mal nicht so an und das wird schon. Und eine Mitstreiterin, die hatte sich dann beschwert, weil sie da irgendwie eine Stunde im Wartezimmer sitzen musste und hat gesagt, ich kann nicht mehr sitzen. Und dann sind es einfach auch häufig die Praxishelferinnen, die überhaupt nicht wissen, was man hat, warum man leidet und wird dann da auch barsch abgestraft. Und dann hat diese Mitstreiterin eben auch eine Gynäkologin gewechselt und das war einfach für uns alle prägend, dass es eben auch anders geht. Die hat sich anschließend, als sie bei ihr drin war, entschuldigt, dass sie gesagt hat, sie müssen ja Probleme haben mit dem Sitzen und länger sitzen. Und ich mache einen Vermerk auf ihrer Akte, dass sie künftig im Privatwartezimmer in den Sesseln sitzen können. Denn das wird sie ja auf den festen Stühlen, werden sie das ja gar nicht lange können. Und das sind immer so Momente, die wir austauschen, wo wir sagen, es geht auch anders. Und es lohnt sich eben auch den Mund aufzumachen, zu sagen, ich kann nicht lange sitzen oder ich habe hier Schmerzen. Die Helferinnen haben natürlich die Aufgabe, viel Ballast, sag ich jetzt mal, oder Anfragen von den Ärzten fernzuhalten. Aber deswegen ist ein großes Thema immer wieder, die Frauen zu ermutigen, unbequem zu bleiben, sich eventuell auch, wir haben ergänzend zu den Vulva Voices auch eine WhatsApp-Gruppe, wenn sie irgendwo Erfahrungen gemacht haben, wenn sie Fragen haben, wenn sie Vorbereitungen für bestimmte Termine sie unsicher machen, dass sie sich dadurch austauschen, dass wir da reagieren können und sagen, betrachte das von dieser Seite und von jener Seite, weil es eben unterschiedliche Fachlichkeiten, Erfahrungswerte und Professionalitäten auch in unseren Gruppen gibt, wo man dann den Frauen einfach auch sagen kann, so, und wenn du jetzt Fieber kriegst mit dem Port, dann warte nicht lange, sondern geh in die Klinik, mach dies und jenes, denn wir wissen alle, dass diese Krisensituationen nicht während Praxisöffnungszeiten häufig stattfinden, sondern am Wochenende oder am Feiertag. Und da ist es für viele einfach ein ganz, ganz großer Mehrwert, dass wir uns als Gruppe haben, auch wenn man die Umsetzung alleine machen muss. Aber diese Tipps oder Hinweise oder eigene Unsicherheiten, besonders für Menschen, die eben nicht aus der Medizin mit medizinischem Hintergrund sind, kommen, ist einfach dann Gold wert. Und das erleben wir immer wieder, dass sie einfach sagen, wie gut, dass ich diese Gruppe gefunden habe.
Ja, das glaube ich sofort. Lass uns mal noch mal bei dir bleiben, Dieter. Mhm. Du hast ja diese große Operation gehabt. Mhm. Wurde denn bei dir eine Rekonstruktion gemacht oder hast du das so gelassen?
Ich habe so gelassen, wie es ist.
Und wie funktioniert denn zum Beispiel Geschlechtsverkehr, wenn ich das fragen darf?
Habe ich seitdem nicht mehr gehabt. Ich bin jetzt alleine. Mhm. Aber mir wurde gesagt, dass das nicht das große Thema sein soll, dass der Scheideneingang und so noch weit genug ist. Es gibt Möglichkeiten, über Dilatoren diese Bereiche zu dehnen und ganz viel ist dann auch das Thema, den Partner mit einzubeziehen für die Frauen, die eben in Partnerschaft leben. Da gibt es auch gute Zugangsmöglichkeiten zu unterstützenden Organisationen und Frauen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht deswegen, aber ich bin eben nicht primär in einer Partnerschaft mehr. Das war für mich eben auch Sexualität, für mich im Kopf schon ein Thema, aber in der Umsetzung nicht, weil ich es einfach mein Leben lang nie als Lust und Freude erleben durfte aufgrund dieses Lichenskleroses. Es war für mich immer Mittel zum Zweck und weil es, wie ich sagte mal, wenn man erstmal groß geworden, das dazugehörte. Aber ich habe eben einfach hinterher immer praktisch eine Woche gelitten und dadurch hat es für mich einfach in der Wichtigkeit und in der Freude oder Vorfreude für mich ganz viel eingebüßt.
Ja, das ist ja auch absolut verständlich. Wir wissen ja, dass das Vulvakarzinom HPV-bedingt ist. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist es nicht immer HPV-bedingt, oder?
Nein. Also die jüngsten Vorträge jetzt auch in der Klinik Bad Oeschen sind so, dass es aufgrund des HPV wohl mehr wird. Aber es ist eben jetzt erst, seitdem man davon weiß. Also wir haben jetzt gerade morgen Abend in unserer Online-Vorstellung wird Frau Professor Wölber über Forschungsergebnisse zu HPV und Behandlungsmethoden berichten. Aber wir haben alles. Ob das HPV ist, ob es Lichenskleroses ist, ob es andere ursächliche Tumore sind, da gibt es im Moment keine einheitliche oder keine klare Fokussierung, was Grundlage ist. Und wir sind so vielfältig, wie wir in der Online-Gruppe auch sind, so vielfältige Entstehungsgeschichten hört man auch.
Das finde ich ganz spannend, weil ich finde, es wird schon so kommuniziert, dass es HPV-bedingt ist. Aber ich glaube, auch Lichenskleroses ist ja etwas, was viele Frauen beschäftigt, oder?
Ja, wobei, wenn man den Lichenskleroses Deutschlandverein hört, gibt es angeblich keine Frauen, die auf den Lichenskleroses Krebserkrankungen generieren. Das mag zum einen daran liegen, dass die Frauen sich rechtzeitig mit diesem Verein in Verbindung setzen und dann relativ zügig zu Dysplasie-Sprechstunden den Zugang kriegen. Aber wir haben genug, oder auch die ich kenne, die auf dieser Basis den Krebs entwickelt haben. Und es ist auch nach wie vor so, dass es die Haupt, nach den jüngsten Statistiken so, dass der Hauptanteil der Frauen schon über 70 ist, die an Vulva-CA erkranken oder eben Jüngere um die 30. Und das ist dann der HPV. Also es wird deutlich mehr. Aber es können eben auch ursächliche andere Krebserreger im Körper sein und Kombinationskrebse sein, die sozusagen sowas entwickeln. Aber es gibt noch keine Regel, dass man sagt, wenn du das hast, dann kriegst du das oder dann besteht die Gefahr. Also das ist sicherlich nicht der Fall.
Was würdest du denn raten, ja, bei welchen Symptomen Frauen dringend den Arzt aufsuchen sollten oder vielleicht sogar gleich in die Dysplasie-Sprechstunde gehen sollten?
Also ich würde auf jeden Fall die Kombination wählen, wenn ich mich bei meinem Gynäkologen oder Gynäkologin nicht ernst genommen fühle und wenn ich sage, das brennt oder das tut weh und wie auch immer und die das abtun, dann würde ich auf jeden Fall mir einen anderen Gynäkologen suchen oder eben wissen, mir eine Dysplasie-Praxis zu suchen, ist häufig auch an den Kliniken angedockt, weil die einfach andere Instrumente haben, um dem auf den Grund zu gehen. So, und die kennen, und Dysplasie-Sprechstunden haben eher schon Vulva-CAs gesehen als eben die Niedergelassenen. Das ist sicherlich, davon darf man, glaube ich, sicher ausgehen.
Ja. Ich finde das sehr tröstlich zu hören, Dieter, dass es bei dir, also dass du für dich jetzt einen Weg gefunden hast, mit dieser Erkrankung umzugehen und dass du anderen dabei hilfst, ja für sich diesen Weg zu finden. Du hattest vorhin erwähnt, dass du auch Naturheilkunde für dich nutzt.
Ja, indem ich ganz viel am Anfang, also ich habe mit der Erkrankung zusammen, weil ich vielleicht auch dadurch, dass ich vieles in mich reinfressen musste und mit mir selber klar machen musste, habe ich eben auch Auswirkungen von Neurodermitis, die auch in unserer Familie stark verbreitet sind, erlebt, dass eben total unruhige Haut und Schuppungen und Entzündungsherde auf der Hautoberfläche hatte. Das war immer über Stress und Belastung, habe ich das immer damit auch in Verbindung gebracht. Und das waren Dinge, wo ich dann eben über eine Freundin, die Heilpraktikerin ist, auch zu guten Kollegen gekommen bin und habe ganz viel über Tees, über Teekuren, über Akupunktur und ja Energiearbeit insgesamt für mich den Weg gefunden habe und habe da eben das Glück gehabt, dass ich eine Heilpraktikerin gefunden habe, die eben auch sagte, so es gibt hier auch verschiedene Möglichkeiten, Teekuren oder Teesitzbäder zu machen und sowas. Und das ist für mich ein guter Weg und ich bin eben auf dem auch geblieben, weil ich eben auch selber hochallergisch bin und kaum Medikamente oder Schmerzmittel vertrage, sodass das eigentlich immer irgendwo in meinem Leben mit dazugehörte und bin jetzt eben auf dem Weg, die Energiearbeit und Selbstfürsorge, Bewusstseinsentwicklung noch voranzutreiben, weil ich einfach feststelle, nur wenn ich mit mir selber im Reinen bin und auch zu mir selber Ja sagen kann, kann ich auch mit den Unwegsamkeiten, die von außen auf mich zukommen, besser umgehen. Und jeder, der sozusagen aus dem stringenten, und wir kommen ja viele aus noch einem, ich will jetzt nicht sagen autoritären Elternhaus, aber die Erziehungsmethoden waren früher eben andere. Und ich habe eben noch am Rande eine schwerst narzisstische Mutter an mir, wo ich dann einfach sage, das sind einfach alles keine bewussten Einflüsse, die gut sind, die einem gut tun. Und deshalb arbeite ich da einfach seit Jahren dran, dass ich einfach sage, jetzt darf die zweite Hälfte meines Lebens ein bisschen leichter und bewusster stattfinden und ich darf auch mal Nein sagen, ohne oder Nein sagen lernen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja, absolut. Bist du denn die Zeit über auch in psychologischer Behandlung gewesen? Hast du dir da Unterstützung gesucht oder kriegst du das durch deine Energiearbeit und durch ja so eine Art Selbstfürsorge ganz gut in den Griff?
Ja, also ich habe vieles kopfmäßig verarbeitet. Ich bin mein Leben lang eigentlich auch auf Leitungsebene tätig gewesen, dass man dann sowas für sich dann auch wegschiebt. Bitter ist es, dass wir festgestellt haben, dass selten eine Frau in der Klinik dieses Angebot angeboten wird. Also ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass eine Psychoonkologin, ich glaube am Tag oder zwei Tage nach der OP bei mir am Bett stand und sagte, wenn ich Hilfe brauche, könnte ich mich bei ihr melden. Ich kann mich ehrlich gesagt daran heute überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe zu ihr wieder Kontakt, aber durch die Selbsthilfegruppe Arbeit und sie das toll fand, dass ehemalige Patienten sich melden und sie verbreitet jetzt, unterstützt mich auch gut. Aber ich muss sagen, da ist ganz viel Luft noch nach oben. Also ich würde da mir auch wünschen, dass eine Psychoonkologin in der Klinik im Nachgang zu diesen Patientinnen nochmal Kontakt aufnimmt, wenn sie zu Hause sind. Oder ich habe ehrlich gesagt darüber nie nachgedacht, dass ich mir da Unterstützung hole. Ich bin überall nur hingegangen und jeder kannte das nicht und sagte, ja, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und daran glaube ich, Leute, die sensibler und instabiler, will ich jetzt mal sagen, aber nicht im negativen Sinne, sondern weil einfach ganz viele Baustellen auf sie warten. Die bräuchten sowas sicherlich sehr viel früher, aber nach wie vor, es ist so, in der Situation hat man nicht die Kraft, sich um alles zu kümmern, sondern es wäre wahnsinnig unterstützend, wenn es ein Netzwerk gibt, das einem sagt, so, ich kann Ihnen hier erstmal Therapiestunden abrechnen über die Krankenkasse. Ich bin für Sie da. Aber alles passiert in der Klinik innerhalb von 48 Stunden, wo man das eigentlich alles noch gar nicht realisiert hat, was gerade mit einem passiert ist. Und hinterher gab es für mich eben 3 Jahre niemanden, den ich kannte oder der sich irgendwo mal interessiert hat, ob ich Bedarf habe.
Ja. Aber umso wichtiger, darüber zu sprechen und auch, es scheint sich ja in den letzten Jahren da wirklich eine ganze Menge getan zu haben. Liebe Dieter, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
In jedem Falle die herzliche Einladung, den Weg zu uns mindestens über die FSH-Onliner zu den Vulva Voices zu finden, unbequem zu bleiben. Wenn der Bauch einem sagt, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, sich zwingend eine Zweitmeinung einzuholen und da haben wir bei den Vulva Voices viele Möglichkeiten, die man gehen kann, Kontakt zu uns aufzunehmen und sich zu Betroffenen zu suchen und sich sicher zu sein. Heute steht keiner mehr alleine und es gibt Hilfe. Und wenn wir keine Lösung haben, haben wir genug Kontakte inzwischen, dass wir unterstützen können.
Großartig. Ich habe noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Und zwar gibt es seit dem 1. November meinen neuen auditiven Begleiter Fühl dich wertvoll. Wenn du also auf der Suche nach einer kleinen Auszeit für dich bist, nach Momenten der Ruhe, der Achtsamkeit und der inneren Balance, dann könnte mein Begleiter Fühl dich wertvoll vielleicht genau das Richtige für dich sein. Er enthält 5 von mir eingesprochene Meditationen und ein liebevoll gestaltetes Begleitheft mit Fragen zu Selbstreflexion und einfachen Atemübungen, die dich darin unterstützen, deine eigenen Grenzen zu spüren und achtsam mit dir selbst zu sein. Und ich finde, das ist ein Thema, was uns ja alle betrifft. Also dieses Nein sagen lernen und dieses auf die eigene Stimme zu hören, das begegnet mir auch hier im Podcast immer wieder. Wenn du dich dazu informieren möchtest, schau gerne auf meiner Homepage www.franziskagünterfotografie.de vorbei. Und liebe Dieter, ich erwähne natürlich in den Shownotes auch die Vulva Voices. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Danke für die Möglichkeit und alles Liebe.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.